Willkommen zum MNEXT Podcast, Folge Nummer 44 vom 19. März 2025. Schön, dass ihr zuhört. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Mein heutiger Gast studierte Architektur in Stuttgart und Chicago. Er ist Architekt, Designer und Mitbegründer der Ippolito Flights Group, einem Studio für Architektur und Gestaltung mit Sitz in Stuttgart sowie Standorten in Berlin und Shanghai. Mit seinem Team von 120 Mitarbeitenden, das zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten hat, entwirft er Räume, die weit mehr sind als nur funktionale Umgebungen. Sein Ziel ist, mit Räumen eine besondere emotionale Wirkung zu erzeugen, Identität zu vermitteln und eine Einladung an die Nutzer zur Aneignung und zum Perspektivwechsel auszusprechen. Mit Peter Ippolito möchte ich heute über die Wirkung von Räumen sprechen, die Zukunft der Arbeitswelt und darüber, wie wir unsere Umgebung bewusster gestalten können. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo Peter.
Hallo Detlef, freut mich sehr dabei zu sein.
Du bist gerade in Shanghai. Ich nehme mal an, du bist nicht im Urlaub. Woran arbeitest du dort aktuell?
Wir bearbeiten in Shanghai eigentlich genauso wie in unseren deutschen Studios eine sehr große Bandbreite an Projekten. Das heißt von sehr intimen Projekten wie Wohnraum zu ganz großen Projekten wie Headquarters und Shopping Malls. Eigentlich alles. Das treibt uns eigentlich immer um, dass wir alles machen.
Was hat dich zur Architektur gebracht? Gab es da einen bestimmten Moment oder ein spezielles Erlebnis?
Als ich Abitur gemacht habe, habe ich eigentlich lange nicht gewusst, was ich machen will. Und habe dann zur Verzweiflung meiner Eltern ein paar Jahre lang Sachen ausprobiert, die retrospektiv ich begriffen habe, dass ich Sachen gemacht habe, die, vor denen ich Angst hatte. Auf dem Bau arbeiten, Werbung machen, verkaufen lernen. Ich habe dann einen Weinladen gemacht ein Jahr lang und dann hat mein Vater gedacht, das Kind hat endlich seine Destination gefunden und wollte dann mit mir einen Weinladen aufmachen. Dann bin ich davon gerannt in der Nacht- und Nebelaktion innerhalb von 3 Tagen, Job gekündigt, Wohnung aufgegeben, nach Paris gefahren und habe mich dann da treiben lassen, ein bisschen habe gearbeitet und habe dann instinktiv angefangen, tatsächlich mir die Stadt zu erlaufen. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich habe ein Skizzenbuch angefangen, ich reflektiere über Architektur und es gab so einen Moment, in dem es plötzlich da war und dann war klar, was ich machen will. Dann habe ich mich von Paris aus beworben in Berlin und Stuttgart und bin dann letzten Endes in Stuttgart gekommen. Und das war super, weil ich, als ich angefangen habe, dann einfach schon genau wusste, was ich wollte. Ich hatte keine, also ich war sehr determined, als ich dann da ankam. Sehr schön.
War dein Weg vom Architekturstudium bis zur Gründung der Ippolito Flights Group geradlinig oder gab es auch Rückschläge?
Ich glaube, das ist wie immer im Leben. Wenn du drin bist, ist nichts geradlinig. Wenn du zurückschaust, denkst du, das ist ja alles wie geplant. Ich denke nicht in Rückschlägen. Ich bin immer neugierig und für mich ist immer das nächste Spannende. Und ja, manche Sachen funktionieren, manche Sachen funktionieren nicht. Das wäre albern zu sagen, alles funktioniert. Es ist bloß nicht mein Mindset, sozusagen in diesen Kategorien von Gewinn und Verlust zu denken, sondern ich denke, es ist alles Leben und alles ist eine Erfahrung. Jeder Moment, alles, was ich erlebt habe bislang, und ich durfte Gott sei Dank sehr viel erleben, hat mich irgendwie vom weitergebracht. Von daher, wenn man es so beantworten möchte, geradlinig.
Und beruflich betrachtet, was kannst du nicht?
Ich glaube, ich bin ein schlechter Neinsager tatsächlich. Also das hilft mir in meinem Beruf tatsächlich einerseits sehr neugierig die Welt zu erobern. Ich sehe immer erst Potenziale, bevor ich Probleme sehe. Das ist manchmal professionell gesehen oder im Kontext des Büros sicherlich dann auch challenging für den einen oder anderen, sozusagen immer nur eine Chance zu sehen und dort reinzuspringen. Aber ich glaube, es ist mehr Chance als Problem.
Mit welcher Idee hast du die Ippolito Flights Group gegründet? Was wolltet ihr anders machen als andere?
Wir haben uns ja direkt nach meinem Diplom selbstständig gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich auch so ein Praktikum bei Liebeskind in Berlin und noch ein kurzes Praktikum in Stuttgart nie bei jemandem gearbeitet. Ich habe während meines Studiums schon auch eher instinktiv angefangen, immer mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht aus meiner Disziplin kamen. Landschaftsarchitekten, Künstlern, Ärzten, Schriftstellern etc., weil ich immer neugierig war auf andere Blickwinkel. Und als wir angefangen haben, zu arbeiten, war das eigentlich eine unserer Prämissen, dass wir interdisziplinär arbeiten, dass wir Projekte ganzheitlich sehen wollen, nicht nur aus der sicherlich von uns geliebten Brille des Architekten, weil wir immer gemerkt haben, dass das Projekt wird dadurch reicher. Und eine komplexe Welt braucht einfach viele Blickwinkel, um ein relevantes Ergebnis zu haben. Wir haben uns entschlossen, keine Handschrift zu propagieren. Das heißt, wir wollten kein Signature-Büro werden, in der man sofort sieht, ah, das ist von dem im Büro. Wir fanden es eigentlich immer viel spannender, uns in Dialog zu begeben mit unseren Kunden und dann eine Welt zu erobern, die für uns beide neu war. Also Entwerfen hat ja immer auch so den Charme, dass du sozusagen irgendwo anfängst und nicht weißt, wo du hinten rauskommst. Aber der Prozess, der Weg ist natürlich extrem spannend. Und so ist unser Portfolio eigentlich extrem vielseitig, geht durch quasi alle Typologien, geht durch jegliche Art von Kundenstruktur, von Privat zu Corporate, zu Regierungsprojekten, geht von ganz klein bis zu riesig und geht von No Budget zu No Budget. Und diese Vielfalt tatsächlich, das sind eigentlich die Prämissen gewesen, mit denen wir angefangen haben, und das sind wir heute noch. Und das freut uns auch total, dass das zu uns getragen hat.
Gibt es Projekte der letzten Jahre, die für dich besonders herausragend waren, sei es ein Großprojekt oder ein kleineres, das dir am Herzen liegt? Und was macht diese Projekte für dich besonders?
Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was ich nicht gut kann: ich kann nicht ranken, das ist mir fern. Also ich bin also immer hilflos, wenn mir sagt, was dein Lieblingsbuch, dein Lieblingssong ist, mein Lieblingsprojekt. Also für mich sind Entwürfe wie eine gute Unterhaltung, ne? Und dieser Moment der Unterhaltung, egal um wie klein oder groß das Thema geht, ist eigentlich immer der spannende Moment. Und das Schöne an unserem Beruf ist ja, dass das eigentlich, ja klar, wir machen Räume, aber letzten Endes ist es People Business. Wir arbeiten mit Menschen, für Menschen, und wenn es Corporate-Projekte sind, natürlich für Menschen, die dann sozusagen noch eine Ebene weiter sind, sozusagen einfach unser Nutzer. Und diese Form von Unterhaltung ist macht diesen Beruf so unglaublich vielfältig. Gleichwohl gibt es natürlich, sagen wir mal, in unserer Karriere wahrscheinlich ein Projekt, das man immer nennen wird, das wir vor 15 Jahren gemacht haben. Damals waren wir noch ein sehr kleines Büro. Also wir waren, glaube ich, damals 18 Leute, davon, glaube ich, 3 oder 4 Praktikanten. Und ich habe an einem Sonntagnachmittag einen Anruf von einem Freund bekommen, der gesagt hat, du, ich habe ein Projekt in Usbekistan. Ich weiß nicht genau, was es ist, brauche einen Vertrag bis morgen. Es könnte ein Opernhaus sein. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es nicht ein Opernhaus war, sondern eines der wichtigsten Staatsgebäude, also das Staatsgebäude, an dem alle Staatsakte und alle Staatsempfänge stattfinden. Ein großes Ding, mit, also so groß wie der Reichstag eigentlich, das wir dann innerhalb von nicht ganz 6 Monaten entworfen, geplant und auch gebaut haben. Also mit 5.000 Menschen, die wir dort mobilisiert haben. Wir haben allein 1.600 Deutsche eingeflogen. Also darüber könnten wir jetzt einen eigenen Podcast machen. Aber das hat uns sozusagen endgültig rauskatapultiert aus sozusagen einem normalen Verständnis dessen, was man halt so als Architekt oder Innenarchitekt macht, in eine Dimension, die A, international war. Wir haben immer international gearbeitet. Also wir waren schon sehr früh. Ich bin seit 23 Jahren in China unterwegs, die uns in eine Dimension gebracht hat, die uns natürlich erstmal sehr viel Aufmerksamkeit gebracht hat, aber die uns vor allen Dingen, und ich glaube, das ist das Bemerkenswerte jenseits all dieser Superlative, die man da erzählen könnte, die uns vor allen Dingen angstfrei gemacht hat. Es gibt heute kein Projekt mehr, das mich schocken könnte. Ja, also wir wissen, wie wir sowas machen müssen. Wir wissen, wie wir auch unmögliche Aufgaben oder scheinbar unmögliche Aufgaben lösen können. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Und wie es so ist, man kriegt diese Sachen ja, weil man das ausstrahlt, dass man solche Sachen auch machen kann. Und so haben wir das Glück gehabt, in unserer Karriere immer wieder Projekte zu haben, die sozusagen sehr, 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 sehr weit jenseits der Norm laufen und die tolle Abenteuer sind in tollen Ländern, mit tollen Menschen, die man da mehr oder minder zufällig begegnet. Und daraus, das ist natürlich sozusagen eine Parallelgeschichte, wenn man so will, die einen aber natürlich für die tägliche Arbeit trainiert, weil du lernst, sehr agil zu denken, sich schnell einlassen zu können auf andere Kulturen und Identitäten, auf Zusammenhänge. Wir bringen immer unsere Erfahrungen mit, sind aber immer extrem offen, uns einlesen und eindenken zu können in Kontexte, wie man in einem bestimmten Land und in einer bestimmten Kultur oder wie ein bestimmter Kunde denkt und arbeitet. Und das ist super spannend, finde ich.
Was inspiriert dich?
Alles. Alles. Alltagssachen, Kultur, Kunst, Menschen, Duschen. oft sind es die einfachen Sachen. Also du findest irgendwas auf der Straße, siehst eine Form und plötzlich macht's Klick und sagst, oh, das passt doch da rein. Ne? Also wir sind da sehr, sehr breit in dem, was Inspiration sein kann. Manchmal ist es Musik, manchmal ist es ein Stück Text. In der Regel ist es aber, sag mal, der Ausgangspunkt ist eigentlich immer eine gute Konversation zwischen dir und dem Kunden.
Ich bin ja so ein Museumsgänger. Bist du das auch?
Ja, total. Ich mache das auch hier zum Beispiel in China sehr passioniert, weil man daraus einfach wahnsinnig viel lernt über einen Blickwinkel auf Gesellschaft, wie Gesellschaft sich selbst sozusagen spiegelt und das ja wiederum mit deiner Außenperspektive auf Deckung zu kriegen, sehr spannend.
Thema Raum und Wirkung. Was macht für dich einen guten, schönen Raum aus? Wann tut ein Raum gut?
Das ist eine einfache Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann, finde ich. Ich habe viele Kollegen, die tatsächlich den Begriff der Schönheit bemühen würden. Und da ist natürlich etwas dran. Also es gibt ja so eine ganze Schönheitsphilosophie. Ich für mich würde es eher anders beantworten, weil es, glaube ich, wie wir Räume wahrnehmen, für mich immer eine höchst individuelle, kontextuelle Sache ist. Das heißt, wir versuchen Räume zu machen, die wir dann erfolgreich finden, wenn wir merken, dass der Nutzer sie für relevant hält, wenn sie in ihm resonieren. Ja? Und das ist vielleicht mehr als nur Ästhetik und Schönheit, sondern das ist etwas, das betrifft mich. Ja? Das ist natürlich anders, wenn ich jetzt ein Headquarters mache, dann ist der Abstraktionsgrad natürlich deutlich höher, als wenn ich jetzt jemanden das Haus einrichte. Aber diesen Moment zu erwischen, in dem dir der Kunde oder der Nutzer gegenübersteht und sagt, Mensch, das hätte ich mir nie vorstellen können, aber du hast mich genau getroffen, ja, wunderschön. Also das ist so der Moment, warum man arbeitet. Ne? Also dass es diesen eher unbeschreibbaren Moment gibt, in der du merkst, jo, das sind wir oder das bin ich. Ne? Und damit sozusagen auch einen Raum zu schaffen, der weniger von uns als Gestalter erzählt, sondern mehr von den Menschen erzählt, die ihn nutzen. Und diese Balance zu schaffen sozusagen, also Raum mit Charakter und Identität und sicherlich auch eine Handschrift, das ist ein Dialog zwischen dem Gestalter und Nutzern, zu schaffen und gleichzeitig einen Freiheitsgrad zu geben dem Nutzer, diesen Moment sozusagen zwischen Setzung und Rahmen und gleichzeitig Freiheit, möchte ich sagen, ist eigentlich so der Erfolgsmoment, glaube ich, von guten Räumen. Ja? Weil Ästhetik natürlich immer auch einen zeitlichen Kontext unterliegt. Ne? Was wir heute schön finden, finden wir morgen nicht so schön und dann in 20 Jahren wieder. Ne? Das hat ja immer was mit unserer gesellschaftlichen Situation zu tun. Und von daher finde ich, in diesen Kategorien zu denken, immer so ein bisschen schwieriger.
Du sagst, Räume müssen auch Reibung erzeugen. Was meinst du damit?
Ich finde, dass ein guter Raum mir immer Gelegenheit gibt, mich auseinanderzusetzen. Jetzt wiederum, ein privater Raum, also eine Wohnung oder ein Haus, ist sicherlich anders als eine Arbeitswelt. Aber ich sag mal, vielleicht ist immer eine gute Analogie zu sagen, wenn ich auf eine Party gehe, treffe ich interessante Menschen. Eine gute Party, da treffe ich interessante Menschen und habe gute Gespräche. Und ich finde, ein guter Raum, das sind Dinge drin oder Gestaltung drin, die mit mir ein gutes Gespräch führen. Ja? So, also die mich nicht gleichgültig lassen, ne? die nicht langweilig sind. Was immer ich darin suche, wie gesagt, das kann ja sehr unterschiedlich sein. Ne? Wir haben Kunden, für die machen wir Räume, die sind super minimal. Ja? Da darf gar nichts mehr drin sein. Also wir reden nur noch über Unendlichkeit und das alles im Nichts. Und wir machen Räume, die sind voller am vollsten, weil das Sammler sind. Und die sind dicht und multigeschichtet. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es trotzdem darum, dass du immer als Nutzer sozusagen in Dialog gehst, in Konversation gehst mit dem Raum. Und diese Reibung, also diesen Moment, in dem ich spüre, das ist nicht einfach da, das ist nicht nur einfach schön, sondern es hat immer etwas zu erzählen. Und das, was es zu erzählen hat, hat etwas mit mir zu tun. Ob jetzt zustimmend oder auch mal provozierend oder in Frage stellend, ist ein unglaublich wichtiger Moment, weil Reibung immer Aneignung heißt. Also alles, was mir egal ist, schafft nur egal. Alles, an dem ich mich reibe, ob jetzt positiv oder negativ, und das kennen wir ja, ne? Jeder hat eine Ecke in seiner Wohnung, die er vielleicht nicht so gelungen fühlt, an der arbeite ich mich ab, bis ich sie irgendwie gelöst habe und plötzlich ist es vielleicht meine Lieblingsecke, weil ich mich am meisten damit beschäftigt habe. Also das sind ja die Prozesse, die spannend sind in diesen Dingern. Es geht ja nie darum, also das Schlimmste ist ja, Kunden zu haben, die sozusagen das ideale Heim haben wollen, ne? Weil Ideal gibt's nie. Die sind ja per se unglücklich, weil die nie ankommen werden. Also wenn du den Weg nicht genießt, dann wird das eine schwierige Sache. Das heißt, diese Momente einzubauen und im Bereich jetzt Arbeitswelten, um den Sprung zu machen, natürlich noch viel, viel bewusster, weil Störung sozusagen ja immer Perspektivwechsel heißen kann. Also suche ich natürlich schon auch bewusst Störer oder Conversation Pieces oder Momente, die mich sozusagen auffordern, einen Perspektivwechsel zu machen oder Dinge in Frage zu stellen. Und da ist Architektur sicherlich nur ein Teil von vielen Dingen, die das unterstützt, aber es ist durchaus ein wesentlicher Rahmen.
Gibt es unbestreitbare Grundsätze für die Wirkung von Räumen, so etwas wie ein Einmaleins der Raumwirkung?
In einer gewissen Weise ja. Schlichtweg darin basierend, dass wir Menschen sind. Und damit gibt es natürlich Urinstinkte, die sehr ähnlich sind bei uns, Cross-Culture, die natürlich aber trotzdem kulturell immer wiederum noch verschiedene Ausprägungen zu haben. Ne? Also, aber es gibt natürlich Momente der Geborgenheit, Momente des Entdeckens, Momente, wie wir Licht wahrnehmen, wie wir Wärme wahrnehmen, wie wir Akustik wahrnehmen, die durchaus ne, universell sind. Trotzdem zu sagen, das wird dann immer gut, hat immer extrem viel mit Kontext zu tun. Ne? Also eine gute Akustik ist ja nicht eine Akustik, die per se gut ist, sondern ein Raum braucht eine hallige Akustik. Wir denken an eine Kirche, ne, weil die Größe heißt und ne. Und der andere Raum braucht Intimität, eine Lounge. So. Also das heißt, es gibt ja nie den Moment, in dem du sagst, das ist absolut gut, sondern es ist immer nur gut im Kontext. Aber es gibt natürlich neurophysiologische Urinstinkte, die wir schon benutzen, um Raum erfahrbar zu machen. Ne. In mancher Kultur heißt das dann Feng Shui oder einfach auch nur entwerfen können. Weil das sozusagen Dinge sind, die oft ja so lebensnah sind. Ne? Kein Mensch möchte schlafen mit einer Tür neben sich zum Beispiel. Ne? Das ist ein Feng Shui-Grundsatz, aber das wissen wir in Europa genauso, weil wir uns einfach exponiert fühlen. Also es verletzt unser Schutzgefühl. Ne? Und das ist, sind Dinge, die einfach uns in unserem Urinstinkt als Menschen sozusagen nahe sind. Oder jetzt auf Arbeiten bezogen, wir wissen, dass wir fraktale Muster, wie zum Beispiel eben Naturblätter eines Baumes, aber abstrakt gesagt, fraktale Muster machen unser Hirn ruhiger. Das heißt, sowas nutzen wir sehr unsichtbar, das ist ein Touch-Design in Arbeitswelten, weil wir sagen, okay, das ist jetzt nicht nur schön, weil wir gerade alle sozusagen total elektrisch sind, dass wir gern Pflanzen um uns herum haben, aber tatsächlich beruhigt es, das kann man messen, beruhigt es unsere Hirntätigkeit und wir werden sozusagen klarer und können effizienter denken. Kann man alles wissenschaftlich nachweisen.
Ein Raum muss funktionieren, aber er beeinflusst auch unser Denken, unsere Produktivität, Kreativität und unser Wohlbefinden. Ein Raum hat auch eine emotionale Dimension. Wie findet man die richtige Balance zwischen Funktionalität, Emotionalität, Ästhetik und Nachhaltigkeit?
Wie gesagt, ich glaube, da gibt es kein Rezept, sondern du hast unterschiedliche Nutzer vor dir, die unterschiedliche Antworten wertschätzen werden. Ja? Es gibt natürlich immer so objektive Dinge, die wir dabei steuern können. Wir können Nachhaltigkeit im Sinne von materieller Nachhaltigkeit sicherlich objektivieren. Schwieriger wird schon in Nachhaltigkeit, wenn ich sage, die beste Nachhaltigkeit ist ja die, dass es jemand wertschätzt und damit lange behält. Weil wenn ich ein Projekt nicht lange erhalten kann, und nach 5 Jahren wieder abbauen muss, dann kann ich das aus Kork gebaut haben, es wird nicht nachhaltig werden. Also das heißt, diese Sachen sind sozusagen immer in Relation. Es kommt immer darauf an, wie gesagt, etwas zu machen, was auf die Nutzergruppe oder den Absender und dessen Identität passt. Nur dann wird es erfolgreich sein. Und dann ist diese vielen Parameter zwischen Funktionalität, Zugehörigkeitsgefühl, Nachhaltigkeit, technische Funktionalität, all diese Dinge, die da, je nachdem, was es für ein Projekt ist, eine Rolle spielen, dann werden die plötzlich schlüssig. Und ich glaube, das ist ja immer das Schöne an einem guten Konzept. Ein gutes Konzept, ein erfolgreiches Konzept schafft es ja, all diese Dinge in sich aufzunehmen und zu einer kraftvollen Antwort zu formulieren. Ja? Heute sicherlich noch viel interessanter als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren in einer sich extrem verändernden Welt natürlich zu sagen, wie schaffe ich das jetzt sozusagen noch auf eine Zukunft nach vorne zu denken, von der ich gar nicht weiß, wie sie aussehen wird, weil wir uns ja so rasant weiterentwickeln. Ja, also dieser Moment der Anpassfähigkeit, also der Anpassbarkeit von Projekten, ohne sozusagen austauschbar zu werden, ist eines der spannendsten Themen, finde ich, in Gestaltung heute. Ja? Also wie schaffen wir es, nachhaltig zu bauen, was vielleicht auch heißt, modular zu bauen? Wie schaffen wir es, Räume zu machen, die sich verändern können, sowohl in ihrer Typologie als auch in ihrer Nutzung innerhalb einer Typologie oder über die Typologien hinaus, ohne dass wir sozusagen nur noch so Container-Raster-Dinger bauen. Ja? Also sowohl als Architektur als auch als Innenarchitektur, weil alles das, austauschbare Räume, schaffen austauschbare Menschen. So ist das einfach. Ne? Und das heißt, diese Balance zu schaffen, finde ich wunderbar. Das ist ein tolles Thema, weil es genau eigentlich uns wieder dahin führt, wo wir angefangen haben, nämlich als Gestalter die Welt zu gestalten und mit unserer Fantasie, mit unserer Kreativität, mit unserer Aufmerksamkeit und Wertschätzung den Menschen gegenüber Räume zu schaffen, diesen Spagat schaffen.
Welche Rolle spielen für dich gebrauchte Möbel, Materialien und die Patina von Dingen in der Gestaltung im Hinblick auf Nachhaltigkeit, aber eben auch auf das Menschliche, auf die Einladung an den Nutzer zur Aneignung und zum Perspektivwechsel, von der du oft sprichst? Braucht dazu die Ausgestaltung von Räumen statt Makellosigkeit, Gleichheit, Einheitlichkeit und ästhetischer Stringenz nicht auch Fehlerhaftigkeit, Vielfalt, Unterschiedlichkeit und eine ästhetische Unordnung, so nenne ich das jetzt mal?
Die Antwort kann ja und nein sein. Ich sag mal nein, wenn ich sage, unser Job ist ganz oft, einen Rahmen zu schaffen für Leben. Ne? Weil uns ist klar, das Leben findet ja zwischen den Dingen statt, die wir da gestalten. Das sind ja nicht die Dinge, sondern das Leben findet ja dazwischen statt. Das heißt, diesen Rahmen möglichst hochwertig, perfekt jetzt nicht im Sinne von luxuriös, sondern perfekt im Sinne von angemessen zu schaffen, glaube ich, ist schon unsere Aufgabe als Gestalter. Sonst wären wir schlampig. Ja? Aber einen Rahmen zu schaffen, der sozusagen nicht erstickt, dass da drin Leben passiert, ist natürlich mindestens genauso wichtig. Ja? Und dann kommt es natürlich wiederum auf Kontext und Typologie an. Ne? Also wenn ich heute, wie gesagt, ein privates Wohnprojekt habe und jemand bringt seinen alten Schrank damit oder sein Erbstück oder was er auf dem Trödel hat oder gesammelt hat, natürlich gehört das da rein. Ja? Im Büro oder in abstrakteren, ne, Typologien, weil sie sozusagen größere Nutzergruppen haben, ist das ein klein bisschen schwieriger. Da spielt wieder das Rahmengeben für individuelle Aneignung und Leben eine Rolle. Aber jetzt auf einer eigentlich anderen Ebene, nämlich aus der Ebene der Nachhaltigkeit, ist das Thema gebrauchtes Möbel gerade eines der spannendsten Themen überhaupt. Ja? Wir machen Projekte gerade, da gehen wir, ich glaube, zu 80% oder 90% nur mit Gebrauchtmöbeln rein. Und es gibt mittlerweile auch große Möbelfirmen, die tatsächlich gar nicht mehr so viel selbst herstellen, sondern die europaweit Möbel ankaufen, die woanders nicht mehr gebraucht werden und die retrofitten und so sozusagen daraus eine zweite Lebensgeschichte dieser Möbel machen. Sehr interessant, ganz spannend. Ja? Man wird da auch ein bisschen entspannter sozusagen zu sagen, das muss mein Stuhl sein, der muss genau das können. Ne? Also wir wissen eh nicht, wo der in 5 Jahren steht. So, also diese wiederum, ne, diese Frage von Setzung und Anpassungsfähigkeit ist da sehr, sehr spannend und natürlich spielt da Aneignung eine große Rolle. Ne? Aber man muss natürlich sagen, jetzt gerade im Bereich der Arbeitswelten, in dem Moment, in dem ich sage, heute sind viele Nutzungstypologien natürlich deutlich fluider, also sagt, ich habe gar nicht meinen festen Schreibtisch mehr oder ich bin nicht immer am selben Ort, weil ich viel reise oder ich sitze nicht immer an derselben Stelle im Büro, weil ich ganz unterschiedliche Dinge tue, dann ist natürlich das klassische Muster von Aneignung, Familienfoto auf dem Bildschirm geklebt und Pflanze drauf und Stofftier, vielleicht nicht mehr das Passende. Mhm. Ja? Und diesen Übergang sozusagen muss man dann halt schaffen. Ne?
Bei Raumgestaltung denkt man zunächst an Optik. Akustik wird oft nicht berücksichtigt. Welche Fehler begegnen dir häufig? Wie lassen sich Räume akustisch verbessern, sei es im Großraumbüro, in kleineren Büros oder auch zu Hause?
Man muss grundsätzlich sagen, Akustik ist natürlich eines der wichtigsten unsichtbaren Gestaltungsmerkmale und einer der größten Treiber für Wohlbefinden am Raum. Das ist ganz so. Und die falsche Akustik, ne, führt immer zu einem Störgefühl. Und wie gesagt, was Falsches hat was mit Kontext zu tun. Ne? Eine kuschelige Kathedrale wäre falsch, ein halliges Büro ist falsch. Das heißt, es gilt darum, wirklich sehr präzise auf verschiedene Situationen die richtige Akustik zu packen. Ja? Jetzt im Bereich Arbeitswelten zum Beispiel ist natürlich fehlende Akustik ein Kardinalfehler. Zu viel Akustik genauso. Ja? Also oft sehen wir mittlerweile Räume natürlich, die so gut meinen mit Akustik, dass die Räume sozusagen überdämmt sind. Und das führt dazu, dass ich jedes Flüstern und jedes Nebengeräusch, also sprichwörtlich die Stecknadel fallen, höre. Das heißt, ich höre auch jeden geflüsterten Gossip. Ja? Das heißt, man kann auch Räume sozusagen mit zu viel Liebe in der Akustik versehen. Das heißt, die Angemessenheit der Akustik auf die Nutzungsform und was da mit welchen Menschengruppen wie passiert, ist das entscheidende Erfolgsgeheimnis. Ne? So. Grundsätzlich gilt aus unserer Sicht sowohl für Licht als auch Akustik, es geht um die Wirkung. Also ich will Licht sehen, aber ich will nicht unbedingt die Lampe sehen. Und genauso geht es mir mit Akustik. Ich will Akustik wie selbstverständlich richtig haben in dem Raum. Das heißt aber nicht, dass ich überall Akustikpaneele sehen muss. Außer ich möchte die Lampe zeigen, weil es ein Gestaltungsmittel ist, das mir wichtig ist. Außer ich möchte das Akustikpanel zeigen, weil es mir wichtig ist. Aber dass es einfach da rumsteht und mir quasi den Raum voll macht, ist kein Selbstzweck. Das heißt, was wir versuchen, eigentlich immer integrierte Lösungen zu schaffen, die mehr oder minder unsichtbar oder eben als integrierte Bestandteil der Gestaltung denken und nicht additiv sind. Ja? Weil das ein Stück weit auch immer Teil einer, wie soll ich sagen, einer Wertschätzung dem Nutzer gegenüber ist, weil austauschbares Zeug, das ich da irgendwo platziere, hinterlässt auch ein Gefühl von Austauschbarkeit als Nutzer. Ja?
Heißt, bist du immer mit einem Akustiker unterwegs, wenn du neue Räume gestaltest oder wie?
Immer, immer. Immer Lichtdesigner, immer Akustiker.
Ein Raum schafft Identität, sei es für eine Marke, ein Unternehmen oder eine Privatperson. Welche Fragen stellst du einem Auftraggeber, um sicherzustellen, dass der Raum die gewünschte Identität widerspiegelt?
Das kann man nicht so kategorisieren, weil unsere Kunden extrem unterschiedlich sind. Ja, auch die Touchpoints. Also wir haben Kunden, die sehe ich kaum. Und wir haben Kunden, mit denen sprichst du jeden Tag. Das hat auch viel damit zu tun, wie weit der Kunde selbst weiß, wohin er möchte mit einem Projekt, wie erfahren er ist, auch im Bauen. Also das spielt sicherlich eine Rolle. Ich glaube, das ist gar nicht so eine Frage, welche Fragen man dort stellt, weil man natürlich im Laufe seiner Laufbahn ein gutes Bauchgefühl entwickelt, Menschen, Marken, Unternehmen lesen zu können.
Jetzt wäre Identität nie in Stein gemeißelt, sondern auch in Bewegung. Kann ein Raum jemals fertig sein?
Wieder ein klares Jein. Ne? Wir arbeiten ja an physischen Dingen. Ne? Und ich würde jeden Kunden verschrecken zu sagen, hey, wir waren nie fertig. Natürlich ist der Raum sozusagen in seiner physischen Gestalt irgendwann fertig. Wir lernen natürlich heute mehr denn je, in einer Zeit, in der so viele Dinge so grundlegend in Frage gestellt werden von Wahrnehmungen, die, sagen wir mal, meiner Generation ja noch sozusagen als ganz sicher galten, mit der wir aufgewachsen sind, dass natürlich die Nutzungsidee dieser Räume sich permanent verändert und zwar rasant. Das heißt, insofern sind die Räume nie fertig. Also der Rahmen ist fertig und das ist das, was ich vorhin meinte. Also diese beiden Herausforderungen zu begreifen und zu beantworten. Einerseits wertsichernde und wertschaffende Setzungen zu machen, die einen Rahmen aufspannen für eine Nutzung, die ich sicherlich in der Kurzfristigkeit beschreiben kann, weil es gibt ja ein Briefing dessen, was der Kunde darin vorhat. Aber dass ich eben heute mit einem hohen Fragezeichen gerade in kommerziellen Räumen beschreiben muss, wenn ich sage, ich guck mal in eine 15- oder 20-Jahres-Perspektive, geschweige denn weiter. So. Und diese Resilienz zu schaffen, also diese tatsächlich, da geht's um Wert. Also nicht nur um wirtschaftlichen Wert, sondern um, es ist mir etwas wert. Ja. Das ist eigentlich der entscheidende Moment. Also von daher ist beides richtig. Ne? Wir machen etwas, das ist dann auch fertig, aber schafft Raum für Veränderung. So.
Arbeitsräume sollen Identifikation und Zugehörigkeit vermitteln. Sie sollen Anlässe schaffen, um sich zu begegnen und Gemeinschaft zu spüren. Gleichzeitig sollen sie den Wissenszufall fördern und jedem Einzelnen ein konzentriertes, fokussiertes und ruhiges Arbeiten ermöglichen. Zudem sollen sie Raum für Kommunikation, für Austausch sowie für Kollaboration, also gemeinsames Arbeiten bieten. Zudem sollen sie auch Kontemplation ermöglichen, also die Möglichkeit, sich einfach hinzusetzen, zu gucken, nachzudenken und zu reflektieren. Wie lassen sich all diese Anforderungen in einem sinnvollen Raumkonzept vereinen?
Das ist jetzt tatsächlich so in einem Satz schwer zu sagen, aber ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig schwierig. Also am Anfang steht immer zu verstehen, was passiert denn eigentlich in diesen Räumen. Ne? Wir kommen ja aus einer Arbeitsidee, das ist ja heute noch gelebt in ganz vielen Arbeitsumgebungen, in der man sozusagen einen Arbeitsplatz beschrieben hat mit einem Schreibtisch und einer bestimmten Ausstattung. Ne? Von diesem Bild verabschieden wir uns natürlich momentan, weil wir eben realisieren, durch Miniaturisierung der Technik. Das heißt, ne, also ich bin ja das beste Beispiel. Mein Telefon ist eigentlich mein Schreibtisch. Mit dem kann ich überall arbeiten, egal wo ich bin auf der Welt. Jetzt ist nicht jeder in meiner Situation. Aber sozusagen zu verstehen, wie Menschen in dieser Organisation denn arbeiten und dann zu verstehen, was brauchen die denn eigentlich jenseits davon, dass ich sage, oh, ich hätte aber gerne meinen Schreibtisch. Ja? Und dann begreift man eben, dass vielleicht eine Gruppe von Menschen nur 20-30% am Schreibtisch arbeitet, aber eigentlich ganz viel in Meetings sitzt. Eine andere Gruppe von Menschen ist ganz viel außerhalb des Unternehmens bei Kunden. Eine andere Gruppe von Menschen macht sehr viel Workshops und hat damit eine ganz andere Nutzungsgruppe. Das heißt, ich versuche zu verstehen, was passiert eigentlich darin und bilde das im Raum ab mit einer Idee, dass wir eigentlich das, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben, in der wir sagen, Arbeit muss sich in dieses gebaute Raster unterordnen, weil wir halt in irgendeiner Form, ob Großraumbüro, Zellenbüro oder was auch immer das Wort war, sozusagen Arbeitsplätze vorgehalten haben, in der Menschen dann sich sozusagen eingliedern, heute umdrehen. Wir begreifen heute Arbeit als einen extrem dynamischen Prozess. Dynamisch nicht nur, weil sich gerade wirtschaftlich sehr viel verändert, dynamisch, weil auch die technische Veränderung, technologische Veränderung ja noch gar nicht am Ende ist. Und wir sind ja am Anfang einer Revolution durch künstliche Intelligenz, die ganz viele Prozesse verändern wird. Wir stehen vor einer demografischen Herausforderung. Wir stehen vor einer Herausforderung einer anderen Erwartungshaltung dessen, was Arbeit für mich heißt. Und auch da nochmal den Sprung zu machen, auch das wird durch künstliche Intelligenz nochmal deutlich, deutlich, deutlich in Frage gestellt werden. Also ich glaube, wir sind in einer sehr, sehr spannenden Phase gerade der Veränderung. Das heißt, diesen dynamischen Prozess von Arbeit sozusagen eine Raumidee zu geben, die sich daran anpassen kann, in einem bestimmten Maß, ist eigentlich genau eine Umkehrung sozusagen dieses Paradigmas. Und das gilt dann, egal wie groß der Raum ist. Ne? Also das hat natürlich eine große Organisation mit mehreren 10.000 Mitarbeitern eine andere Dynamik und eine andere Veränderungsmechanik als jetzt ein Mittelständler oder ein kleineres Unternehmen, aber im Wesentlichen ist es dieselbe Diskussion, die wir haben. Ja.
Innovationen finden selten am Schreibtisch statt, eher an unerwarteten Orten, wie zum Beispiel Kantinen oder Teeküchen, die ja oftmals immer so im Verborgenen lagen früher. Wie kann Raumgestaltung solche zufälligen Begegnungen fördern? Was sind so deine Erfahrungen?
Du hast gerade angesprochen, ich meine, Innovation findet immer in den Schnittstellen statt. Das ist selten sozusagen in geplanten Prozessen. Das heißt, vorhin hat man über Reibung gesprochen. Das ist einer dieser Reibungsmomente. Das heißt, wir sind bei Arbeitswelten ganz oft in dieser vermeintlichen Gegensatzpaar, dass wir das Unplanbare planen müssen. Ja, also die Begegnung von zwei Menschen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, aber plötzlich sich austauschen und eine Idee teilen. Ne? Also vor 2 Jahren Medizin-Nobelpreis, die haben sich vor 25 Jahren am Kopierer getroffen. Ne? So hatten nichts miteinander zu tun. 25 Jahre später haben sie die mRNA-Nobelpreis bekommen. So, heißt, die Orte, in denen diese Schnittstellen stattfinden, sind heute plötzlich die wichtigeren Orte als sozusagen das Reich, das heilige Reich meines Schreibtisches mit meinem Regal und meinem, ne, und all diesen Insignien. Das heißt tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, alles das, wo ich Kommunikation ermögliche, also diese Schnittstellen, werden plötzlich wichtigere Zonen. Und nochmal der Vergleich von zu Hause, ne, die Party ist immer in der Küche am schönsten. Das heißt, gibt Menschen was zu essen und zu trinken und sie fangen an zu quatschen. Das heißt, heute ist das eben keine Teeküche mehr, heute ist das keine Betriebsverpflegung, Mitarbeiter, das sind alles so wunderbare Wörter, sondern heute sind das, wenn man es jetzt neudeutsch sagen will, Communication Hubs, sind Kommunikationsanlässe. Ja? Das heißt, an diesen Schnittstellen positionieren wir ganz oft eben ganz bewusst Möglichkeiten, sich zu treffen, auch sehr unterschiedlich, um sich auszutauschen.
Und was gibt es für Anlässe? Essen, Trinken haben wir? Drucker, gut, Essen wird drin, immer weniger benutzt.
Wird immer weniger, aber ich kann das natürlich auch sozusagen über die Zonierung der einzelnen Nachbarschaften, sage ich mal, eines Büros zueinander lösen. Ich kann schon Menschen in Beziehungen bringen. Ja? Ein anderes Thema, das sozusagen, also wir lösen ja nie alles mit der Architektur, um Gottes Willen, da sind wir sehr bescheiden. Eine gute Arbeitswelt ist immer ein ganzheitlich gedachtes Thema. Ne? Also es gibt ja immer so diese Frage, ne, verkauft mir das Sofa dann mehr Produkt oder sowas, das ich da drin habe, warum brauchen die jetzt alle Sofas? Das ist natürlich die falsche Frage. Es ist immer Unternehmenskultur, Unternehmensvision, Organisationsform, Mittel, Führungskultur, all das macht einen Raum auf, in der sozusagen die Innenarchitektur nur das sichtbare Ergebnis dieses Ganzen ist. Das heißt, ich kann da Sofas verteilen, wie ich will. Wenn mein Vorgesetzter da immer vorbeigeht und schief draufschaut, wenn ich da drin sitze und ein Magazin lese, brauche ich das nicht hinstellen. Ja? Genauso falsch ist es, wie wenn der Mittelständler zu mir kommt und sagt, er war gerade auf Unternehmerreise in Berlin und hat da diese Arena gesehen. Das findet er ganz toll, das würde er jetzt auch haben, aber er hat überhaupt keinen Prozess, in dem das genutzt werden könnte. Ja? Das heißt, die Veränderung der Arbeitswelt ist nie ein innenarchitektonisches Projekt. Das innenarchitektonische Projekt ist Ausdruck dessen, was an Veränderung der Arbeit in einem Unternehmen stattfindet. Und der Prozess dorthin, und das ist elementar, der Prozess dorthin, also das Change Management, Transformations-, Organisationsmanagement dorthin, ist eigentlich das zentrale Motiv. Ja? Das heißt, ja, ich kann Schnittstellen inszenieren, aber Schnittstellen inszenieren kann zum Beispiel auch heißen, dass ich meine Organisationsform ändere, in der ich nicht mehr in Abteilungsdenken meine Struktur aufbaue, sondern eben in Matrix, was auch immer, Organisation oder in projektfokussierte Organisation oder in agilen Organisationen, gibt es ja viele Möglichkeiten, in denen ich sozusagen immer andersbezogen Menschen in Beziehung setze, die dann an Projekten arbeiten und plötzlich schaffe ich ganz viele Schnittstellen und da habe ich noch nie einen Zettel gekauft.
Führt uns jetzt zum Thema Großraumbüros. Wurden ja ursprünglich zur Effizienzsteigerung eingeführt, um Platz zu sparen und Kontrolle über Mitarbeitende zu erleichtern. Großraumbüros fördern die Kommunikation und Zusammenarbeit, so die Idee. Es gibt aber auch Nachteile. Stichwort hatten wir Lärmbelästigung, Störgeräusche, Ablenkung, fehlende Privatsphäre, erhöhtes Infektionsrisiko, geringere Produktivität. Wie stehst du persönlich zu Großraumbüros und was sind so die Erfahrungen, was beachtet werden sollte, damit sie auch wirklich funktionieren?
Das Problem in einem deutschen Kontext fängt beim Wort Großraumbüro an. Es gibt ja kein schlimmeres Wort. Ja, das klingt ja wie Großkraftwerk oder irgendwie sowas. Das ist ja schon so angstbesetzt. Ja? Das muss man ja nur aussprechen und jeder kriegt Gänsehaut und sagt, da will ich nicht hin. Ja? Ist aber tatsächlich so, ne? Also Namen oder ne, Wörter schaffen ja geistige Räume. Das heißt, man muss das einfach aufhören. Das ist ein Angstbild der 70er Jahre oder sowas. Ja, das hat ja auch, das Großraumbüro ist ja ein Bild aus der amerikanischen Arbeitsweltenkultur, die ja mit unserer erstmal gar nicht so viel zu tun hat. Aber fangen wir das Ding mal andersrum zu denken an. In einem Hochlohnland wie Deutschland oder Mitteleuropa ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, Innovation der einzige Treiber sozusagen in eine Existenzberechtigung auf dem globalen Markt zu haben. Und Innovation, also Wissensarbeit, hat was heute mit Kommunikation und Kollaboration zu tun. Sicherlich auch mit der Konzentration am eigenen Schreibtisch, aber diese Prozesse, gerade hatten wir es davon, Schnittstelle ist Innovation. Das heißt, was immer wir tun, egal wie wir es tun, müssen wir diese Kultur baulich, aber vor allen Dingen in unserer ganzen Führungskultur und in der Organisationskultur eines Unternehmens sozusagen ermöglichen. Das ist mal die Prämisse. So. Da sitzen Menschen jetzt seit 20 Jahren in einem Zweierbüro, Viererbüro, ja, im Zellenbüro. Natürlich kann ich die nicht einfach ins Großraumbüro setzen. Und natürlich haben die Sorgen, Vorbehalte. Keiner von uns verändert sich gerne. Das ist ganz normal. Das heißt, eine der zentralen Aufgaben ist, dass ich eine Kultur schaffen muss, in der ich Veränderungsbereitschaft unterstütze. Das ist etwas, was ich durch Architektur und Innenarchitektur durchaus treiben kann, weil ich, wenn ich das als nicht ein Problem wahrnehme, oh Gott, jetzt verändert sich was, sondern es sowohl über Kultur als auch über Bauliches als eine Chance begreife, dass Dinge sich an mich anpassen, dann ist das etwas, was mittelfristig sich sicherlich übersetzen wird in eine Innovation- und Veränderungsbereitschaft. Weil nur Veränderungsbereitschaft schafft Veränderungsfähigkeit. Diese Veränderungsprozesse sind zentral bei Arbeitswelten. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Und wir machen da wahnsinnig gute Erfahrungen, wenn wir mit Unternehmen in dieses Change Management gehen und Workshops machen, indem wir mit den Mitarbeitern sprechen, hey, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Wie funktioniert das denn eigentlich? Was brauchst du, um dass du gut arbeiten kannst? Und dann daraus Antworten zu finden, die jetzt nicht im Klein-Klein jeden Wunsch abbilden, aber die A, und das ist ja schon mal ein wahnsinnig wichtiger Moment, den viele Unternehmen einfach unterschätzen, dem Mitarbeitenden einen Raum gibt, gehört zu werden, mitgenommen zu werden, Teil des Prozesses zu sein, und dann auch mit einem Stolz sozusagen das Ergebnis erlebbar zu machen, ist ein zentrales Motiv. Ja? Wir würden heute sagen, dass heute in einer Arbeitsweltengestaltung der Change Management Prozess mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger ist als das gebaute Ergebnis. Ja? Wir sehen immer Projekte auch scheitern, wenn das nicht passiert. Wir sehen aber andersrum, gut gemanagte Prozesse, die vielleicht ein mittelmäßiges Ergebnis haben, können trotzdem extrem erfolgreich sein. Sie sind natürlich nicht so erfolgreich, wie wenn ich eine gute Lösung draufsetze. Ne? Aber dieser Moment des Begleitens ist ein zentrales Thema. Das heißt, begleiten heißt eben aber auch, Bedenken ernst zu nehmen und darauf Antworten zu finden. So.
Viele Unternehmen setzen auf eine Clean Desk Policy, aber viele Mitarbeitende empfinden sie als unpersönlich. Wie siehst du das? Braucht es wirklich leere Schreibtische oder sollten Büros eher persönlicher gestaltet sein?
Naja, das kommt auf die Organisationsform an. Wenn das sozusagen nur darin begründet ist, dass der Chef gerne sauber hat, auch sowas haben wir gehabt, ne? Und sozusagen der Vorgesetzte das nicht sehen kann, wenn der Bleistift im schrägen Winkel zur Tischkante liegt, alles schon erlebt, dann ist das natürlich ein komisches Thema, ja? Weil dann ist es gegen den Menschen. Wenn wir aber als Organisation feststellen, dass wir nicht für jeden einen Schreibtisch vorhalten müssen, weil die Zeit am Schreibtisch einfach viel zu gering ist, um all diese leeren Schreibtische sozusagen vorhalten zu wollen und das eben ein gemanagter Prozess ist und man dann zum Punkt kommt, dass ich sage, ich habe zwar immer einen Schreibtisch, wenn ich einen brauche, aber es ist nicht unbedingt meiner, den ich wie als Burg die nächsten 20 Jahre besetze, dann ist eine Clean Desk Policy implizit, weil ich ja aufstehe und der Nächste kann sich wieder hinsetzen. Ja? Heißt, das ist in dem Moment kein Problem mehr, in der man sozusagen eine gelebte Idee von Arbeit hat, die eben was mit Agilität zu tun hat und mit Beweglichkeit zu tun hat. Und das ist wiederum für Mitarbeiter, die schon lange dabei sind, im Zweifel eben ein Kulturwandel, der gemanagt werden muss. Der ist aber in der jüngeren Generation vollkommen normal, weil so lebt man halt heute. Ja? Das heißt, wiederum, es geht um einen gemanagten Prozess, deswegen auch da gar kein Angstbild aufbauen, sondern eher feststellen, was braucht die Organisation, was macht Sinn, und diesen Prozess sozusagen mit den Mitarbeitenden gestalten.
Ihr arbeitet international. Gestaltung beeinflusst unser Denken und umgekehrt. Gibt es Länder, die uns in Sachen inspirierender Architektur und Raumgestaltung voraus sind? Können wir in Deutschland etwas von ihnen lernen?
Ich bin auf einer sehr persönlichen Ebene sehr gerne in Asien und ich bin sehr gerne in Emerging Countries unterwegs. Das hat sicherlich einen Grund darin, dass wir in Mitteleuropa den Vorteil haben einer sehr, sehr reichen und langen Kulturlandschaft. Aber wir in diesem Moment der Veränderung sicherlich momentan in einer Verteidigungsposition sind, in der wir immer das Gefühl haben, wir haben was zu verlieren. Und das füllt jede Nation sozusagen mit anderen Werten auf. Also wir sind hier versuchen, immer sehr konservativ zu sein. Wir merken ja, wie wir uns schwer tun, sozusagen Dinge zu verändern. Das ist natürlich in Ländern, die gerade im Aufbruch sind, ganz anders, weil die haben immer das Gefühl, dass sie was gewinnen können. Und das Gefühl zu haben, etwas zu gewinnen, das kennt man von sich selbst, ist natürlich gepaart mit Mut, mit Offenheit, sicherlich auch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, Unvernunft. Aber es ist wichtiger, etwas probiert zu haben, als es nicht probiert zu haben. Und diese Energie übersetzt sich natürlich auch in Architektur. Und es ist ja kein Geheimnis, dass, wenn man sich heute zum Beispiel in die internationalen Auszeichnungen für Gestaltung anschaut, ne, also selbst die aus Deutschland kommen, ne, Red Dot und EF Award, so als die zwei großen deutschen internationalen Awards, dass wir heute dort eine asiatische Quote haben, die wahrscheinlich bei 60-70% liegt. Könnte ich mir, also 50% mindestens, ja. Weil wir dort einfach wahnsinnig viele mutige Kunden haben und auch Gestalter haben, die einfach Sachen ausprobieren wollen und die da gar nicht so viel Rucksack an Abers mitbringen, Und es führt ganz oft zu Befreiungsschlägen, indem man plötzlich Sachen sieht, die bei uns gar nicht denkbar wären, weil wir, wie gesagt, viel zu viel Gepäck schon mittragen. Die führen sicherlich auch manchmal zu Sachen, wo du denkst, was ist denn das da? Ne? Da ist irgendwas ganz arg schief gelaufen. Aber für mich persönlich ist es die Balance, die ich spannend finde. Also ich finde es toll, in vielen Kulturen unterwegs zu sein, weil beide Energien sind wertvoll und wichtig. Für uns wird es wichtig sein, ins Verändern zu kommen und den Mut zu haben, Dinge auch auszuprobieren und aus unseren Rastern rauszubrechen, in einer Welt, in der diese Raster einfach nicht mehr stattfinden. In anderen Ländern ist es wichtig, kulturelle Anker zu werfen, die Rahmen schaffen, die eine Verbindlichkeit und Wertschätzung sozusagen nicht nur dem Produkt im Jetzt haben, sondern sozusagen in der größeren sozialen, gesellschaftlichen Verantwortung dessen, was wir gestalten.
In Städten wie Berlin tauchen seit kurzem Minikapseln auf, die wie Kleinwagen aussehen und eine Privatsphäre im öffentlichen Raum bieten. 3,99 € für 15 Minuten. In den Kapseln stehen ein Tisch und zwei Stühle. Was hältst du von solchen Konzepten? Brauchen wir mehr Rückzugsorte in Städten und Büros?
Also, um da nochmal den Anschluss an die vorhergehende Frage zu schaffen. Erstmal finde ich sowas alles lustig und spannend. Jemand probiert was aus. Und jetzt mal ganz banal gesagt, das ist ein Geschäftsmodell, das dahinter steht, da probiert jemand was aus. So weit, so gut. Aus einer gesellschaftlichen Perspektive hat es natürlich eine gewisse Tragik, ne? Dass ich sage, ich brauche in unseren Städten jetzt diese Schlafkapseln oder für mich ist der Vergleich ja auch in Arbeitswelten, in der es sich ja zunehmend hier Telefonboxen-Anbieter bevölkern, in der ich sozusagen dann Menschen treffe, die eine Stunde lang in so einem Serverschrank stehen. Wenn das die Zukunft von Arbeit ist, haben wir was falsch gemacht. Ne? Also wiederum, als Antwort auf ein gesellschaftliches Phänomen verstehe ich das vollkommen. Ich glaube aber, die Antwort muss eine andere sein, wenn wir uns in die Augen schauen. Ne? Wir müssen Arbeitswelten schaffen, wo ich mich nicht in eine 80 Zentimeter große Serverbox stellen muss. Genauso wie ich schaffen muss, Menschen einen Lebenskontext zu geben, in dem sie nicht gestresst für 3,99 € sich in einen 2 Quadratmeter Raum zwängen, um dann irgendwie mal Ruhe zu haben. Ja, also symptomisch, ja, richtig, verstehe ich. Wir müssen aber eigentlich viel tiefer rangehen.
In diesen Minikapseln kann man arbeiten, aber auch ein Nickerchen machen. Es gibt Studien, die nahelegen, dass unser heutiges Schlafverhalten rund 7 Stunden am Stück nicht natürlich und ungesund sei. Früher haben Menschen eher in kürzeren Phasen geschlafen und erst im 18. Jahrhundert, so las ich, hat sich das wohl geändert. Das aufkommende Industriezeitalter mit Maschinen, die keine Pausen brauchen, verlangte nach durcharbeitenden Arbeitern. Viele Schlaf- und Erschöpfungsprobleme unserer Zeit sollen darauf zurückzuführen sein, dass die postindustrielle Gesellschaft das Ruhebedürfnis mit kurzen Schlafphasen aus den Räumen der Stadt und der Arbeit verbannt hat. Sollten wir also Schlafräume mit Betten und Ruhezonen in Büros einrichten, in denen man eine halbe Stunde dösen kann? Wie siehst du das? Gibt es Länder, die das praktizieren?
Ja, ich bin in einem. Wenn man hier in China durch ein egal welches Büro, ob Konzern oder Mittelstand, läuft mittags, dann ist das dicht gedimmt und die Leute liegen auf unter neben ihrem Schreibtisch und schlafen eine halbe Stunde, Stunde. Das ist normal. Das ist das gängige Bild hier in China, egal wo ich hingehe. Ja? Also jetzt nicht in unserem Gestaltungskontext eher weniger, aber in einem Corporate Office ist das das Normalste des Weltes. Also die liegen einfach, die haben dann, teilweise gibt es auch in Asien ja oft dazu Pullover, wo du dich reinmummeln kannst. Manche haben auch eine Liege da liegen. 2 Beobachtungen vielleicht. Ich glaube, das eine ist, ja, es gibt es natürlich in unserem Kulturkreis durchaus auch. Also es gibt natürlich Unternehmen, die zum Beispiel Ruheräume anbieten. Es gibt Unternehmen, also jetzt vielleicht nicht einen Schlafsaal, ne, aber Rückzugsräume. Es gibt Unternehmen, die Sportmöglichkeiten oder auch Massagen oder solche Sachen anbieten. Das heißt, die ich sozusagen buchen kann, wie ich mich fühle. Und du hast es vorhin schon erwähnt, das Thema Kontemplation, jetzt vielleicht nicht als Nickerchen, aber als Moment, mich rauszunehmen. Kontemplation hat immer was zu tun mit Weitblick, mit Horizont, dass mein Blick schweifen kann, ne? Fährt mein Hirn runter, beruhige ich mich, unglaublich wichtig. Ja. Das heißt, das gibt's sicherlich auch, oder wir kennen es zum Beispiel, wir haben mal gearbeitet für die Schweizer Bahn, und die Mitarbeiter, die dort in den Verkaufsstellen sind, also Ticketverkauf, die haben tatsächlich einen Schlafraum daneben, weil das so stressig ist, wenn du den ganzen Tag eine Schlange mit 20 wartenden Menschen vor dir hast. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe das mal ausprobiert, wenn du da sitzt und du hast immer, es hört nie auf, dass da Menschen vor dir in einer Schlange ist. Du wirst also zum Thema nicht fertig werden. Ne? Du hörst, es wird nie fertig. Also die haben tatsächlich die Möglichkeit, sich nach, ich habe vergessen, 2 Stunden, 3 Stunden rauszunehmen und sich zurückzuziehen und eine halbe Stunde sich aufs Ohr zu legen in einem dunklen Raum, weil die sonst einfach die psychische Belastung zu groß ist. In einem bisschen größeren Kontext, glaube ich, beschreibst du ja dessen, was wir ja gerade die letzte Stunde besprochen haben. Ne? Wir brechen gerade Strukturen auf, die in einer industriellen Zeit und in den letzten 100 Jahren uns einen Takt gegeben haben. Egal, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie Arbeit ausschaut, wie wir Arbeit erleben, wie unser Alltag ausschaut. Wir merken ja, dass in ganz vielen Bereichen unseres Lebens wir uns gerade, herantasten an flüssigere Modelle, ohne genau zu wissen, wohin die führen werden und was das in Konsequenz heißt. Und das macht die Zeit ja so unglaublich spannend, ne? Dass wir sozusagen, wir merken, da bewegt sich vieles fundamental, aber wir wissen noch nicht genau, wo es hin. Und das macht natürlich einerseits Angst und gleichzeitig finde ich es unglaublich spannend, ne? Aber dieses Aufbrechen des 7-8-Stunden-Tages, wenn ich jetzt mal das Thema künstliche Intelligenz nach vorne denke, und ich glaube, wir lügen uns alle an, wenn wir sagen, da wird sich Arbeit nur verschieben, sondern da wird tatsächlich in einem eklatanten Maß Arbeit weniger werden, die wir heute von Menschen machen. Das erleben wir jetzt schon nach 1,5 Jahren ChatGPT massiv in ganz vielen Bereichen und ja gerade in den Bereichen, wo wir dachten, die sind immer sicher. Wird sich die Frage nach Sinnhaftigkeit unseres Tages, nach der Organisation unseres Tages, nach der räumlichen Organisation unseres Tages nochmal ganz deutlich stellen? Ja, also sagen, wie arbeite ich denn eigentlich in Zukunft? Wie viel arbeite ich? An was arbeite ich? Von wo arbeite ich denn eigentlich? In welchem Rhythmus arbeite ich? Und ein Stück weit haben wir ja das eine Extrem, wir sind ja von einem Extrem ins andere gesprungen in der Pandemie. Ja, also von in Deutschland, ja, um Gottes Willen, Remote Work geht ja gar nicht, zu wir machen nur noch. Und jetzt sind wir sozusagen in dem sehr, sehr schmerzhaften Prozess, das wieder ein Stück weit zurückzuholen, weil wir merken, dass wir Vereinsamung haben und weil die Arbeitsprozesse ja noch gar nicht so richtig darauf passen, ja. So, also ohne die Diskussion jetzt anzufangen. Heißt aber ja, lange Antwort, kurzer Sinn, ich glaube, wir werden zu flüssigeren Modellen kommen, in der wir viel flexibler sein werden, genauso wie eben wie unsere Arbeitsprozesse in Zukunft deutlich dynamischer und deutlich flüssiger werden.
Woher nimmst du deine Zuversicht und wie bewahrst du sie?
Bin ich einfach, glaube ich. Also ich habe einfach, ich finde das alles spannend. Ich finde Veränderung spannend, ich finde neue Kunden spannend. Und klar, du bist nicht immer happy, aber ich mag das einfach. Das ist schon, muss ich sagen, ich finde es ein unglaubliches Privileg, in diesem Beruf zu sein und immer wieder konfrontiert zu sein mit einer neuen Idee von Leben und von Business und das einen immer wieder antreibt, selbst reflektieren zu dürfen, wie man selbst Dinge macht und wie andere Dinge die Welt sehen, andere Menschen die Welt sehen und wie die Welt sich verändert und das begleiten zu dürfen. Und ich finde, wenn wir das nicht mit Optimismus begleiten, dann dürfen wir es nicht machen. Ne? Also ich glaube, wir müssen die Welt verändert sich. Das liegt in der Natur der Welt, das liegt in der Natur des Menschen. Und diesen Veränderungsprozess müssen wir mit maximaler Zuversicht begleiten, weil sonst wird's nichts.
Sagt Peter Ippolito. Herzlichen Dank für das Gespräch, Peter.
Sehr, sehr gerne.
Ich hoffe, wir konnten euch interessante Einsichten geben. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über Kommentare und viele Sterne in der Podcast-App eures Vertrauens. Auf unserer mnext-Webseite mnext.mabit.com findet ihr alle bisherigen Podcast-Folgen sowie Infos zu unserer Denkwerkstatt und unserem Denkdinner sowie weitere Denkanstöße. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.